Simson, der gefallene Held Gottes. Es gibt wenige Figuren und Gestalten, die im Alten Testament beschrieben sind, die mehr in der Öffentlichkeit bekannt sind und umgesetzt wurden in Theaterstücke und Aufführungen. Simson und Delila ist vielen ein Begriff. Und doch können wir an der Person Simson einiges erkennen, was besonders zu dem diesjährigen Jahresspruch gehört. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, so sagt uns Gott. Und Simson war einer, der war eigentlich ganz anders. Simson war ein Nazirer oder auch ein Nazir. Das ist das hebräische, soweit ich weiß, hebräische Wort, was so ungefähr bedeuten soll Asket. Jetzt kann man fragen, was ist überhaupt ein Asket oder was ist überhaupt ein Nazir oder ein Nazirer? Ich will das ein bisschen beleuchten, ich will ein wenig auf die Biografie von ihm eingehen, ein wenig auf das, was er erlebt hat und was er nicht erlebt hat. Eigentlich war er der Held Gottes. Und doch hat er es geschafft, nach und nach in sämtlichen Disziplinen zu versagen. Simson war angekündigt. Simson wurde schon seinen Eltern, bevor überhaupt er im Mutterleib gewachsen war, angekündigt. Und schon seine Mutter kriegte klare Ansage, dass sie sich von gewissen Dingen fernhalten sollte, weil es eben ein besonderes Kind ist, ein ausgewähltes Kind. Gott selber hatte sich aufgemacht, um seiner Mutter zu erklären, dass es wichtig ist, was da passiert. Es war ein Mann aus dem Stamm Dan namens Manoach, dessen Frau war kinderlos. Eines Tages erschien ihr ein Engel, und zwar der Engel des Herrn, und sagte, du hast bisher keine Kinder bekommen, aber jetzt wirst du schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Trink deshalb weder Wein noch Bier und gib Acht, dass du keine unreinen Speisen isst. Denn der Sohn, den du zur Welt bringst, soll von seiner Geburt an Gott geweiht sein. Seine Haare dürfen ihm nie geschnitten werden. Mit ihm beginnt die Befreiung der Israeliten von der Unterdrückung durch die Philister. Es war eine Zeit, als die Stämme Israels unterdrückt wurden. Die Philister waren ein herrschsüchtiges Volk, ein machtvolles Volk. Sie kannten sich aus mit Eisen. Sie hatten eiserne Waffen, konnten eiserne Werkzeuge herstellen, während die Israeliten das nicht konnten. Und die Philister waren sehr daran interessiert, sich dieses Volk gefügig zu halten. Und darum ist auch sehr wichtig zu sehen, was eigentlich hier angekündigt wird. Mit ihm beginnt die Befreiung der Israeliten von der Unterdrückung durch die Philister. Also Simson war Gottes Plan. Und darum sollten auch einige Dinge an ihm klar sein. Nazirer ist das Wort, es ist nicht ganz der Asket, denn wir verstehen heute unter dem Wort Asket eigentlich eher sowas wie jemand, der sich von etwas zurückhält oder der etwas nicht tut und gewisse Dinge einfach vermeidet. Er hält sich fern von. Das ist so die eigentliche Vorstellung von einem Asketen. Aus freiem Willen enthält er sich von verschiedenen Dingen, die eigentlich sonst zum täglichen Leben gehören. Das wäre eigentlich so nur die halbe Wahrheit, denn Simson sollte nicht Asket sein, der sich einfach nur enthält, sondern er hat ein Ziel, eine Bestimmung. Und in diesem Spannungsfeld zwischen sich enthalten von und für ein gewisses Ziel auf etwas verzichten, sehe ich diese Figur und finde sie sehr interessant auch für unser Leben. Denn auch wir, denke ich zumindest, mir geht es so, haben oft dieses Spannungsfeld sich enthalten von, warum eigentlich, darf ein Christ überhaupt ein Bier trinken? Fragte man in den 80ern noch. Später dann wurde klar, ein Christ muss auch Freude haben können. Natürlich trinkt er ein Bier und so weiter. Und eigentlich ist es eigentlich so dieses, wofür eigentlich, sich enthalten, wozu. Und nicht, wow, du enthältst dich von diesem und jenem und das und das und alle Achtung und du hast die Bewunderung der Welt. Und das macht ihn zu etwas Besonderem, denn ein Asir sollte nicht nur einfach einer sein, der sich von Wein und Bier enthält, wie schon seine Mutter, sondern vom Gewächs des Weines sollte er sich enthalten. Und zwar auch von Rosinen, von Traubensaft oder Essig, der aus Wein gewonnen wurde. Es war etwas Zeichenhaftes, weil Wein stand zu dieser Zeit für etwas Luxuriöses und er sollte ein einfaches Leben leben. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Aber definitiv sollte er sich von den Getränken fernhalten. Als zweites sollte sein Haar niemals geschoren werden. Das war eigentlich so ein ganz klares äußeres Zeichen. Bist du sofort dabei, ja? Auch heute noch kennt man diese Nazirea-Gelübde. Im Normalfall war ein solches Gelübde bzw. ein Versprechen, was die Juden auch gerne an Gott gaben, auf eine gewisse Zeit begrenzt. Es ging zwischen 30 und 100 Tage, in denen man dieses einhielt, nämlich kein Wein, kein Bier trinken, sich das Haar nicht schor. Darum wurde auch zu Beginn den Leuten dann alles Haar erstmal abgeschoren. Dann 30 bis 100 Tage durfte kein Schermesser an ihr Haupt kommen, auch nicht an den Bart. Und danach wurde das abgeschlossen mit einem Opfer im Tempel. Nun ist seit der Zerstörung des Tempels, etwa 70 nach Christus, schwierig, ein Tempelopfer zu bringen. Und da klemmt schon dieses Vorhaben oder dieser Ritus ein wenig. Darum wird es heutzutage auch wenig bis gar nicht mehr gemacht. Obwohl wir von Paulus ja wissen, dass er zu der Zeit, als es noch ging, durchaus auch sowas gemacht hat. Ob man das machen muss oder nicht, ist eigentlich nicht die Frage. Ob es gut ist oder nicht, vielleicht schon eher. Eine Sache war noch, ein Nasir sollte nicht nur sich von unreinen Tieren fernhalten, er sollte sich auch von allem Toten fernhalten, allem Leichen oder Kadavern. Er sollte nichts, aber auch gar nichts mit irgendwelchen Leichen zu tun haben. Das waren so die Grundregeln, sage ich jetzt mal. Diese Grundregeln werden wahrscheinlich Simson bekannt gewesen sein, seinem Vater so richtig bekannt waren sie wohl nicht, denn Manoach, der von seiner Frau, nachdem diese durch den Engel erfahren hat, was geschehen soll, ich hatte es eben vorgelesen, ist da nicht so ganz mit zufrieden und glaubt das nicht so ganz. Nur um es nochmal zu wissen, würde er gerne schon den Engel selber sprechen. Vielleicht auch um zu wissen, was denn das für einer ist. Und so bittet er seine Frau, bittet er darum, dass dieser Engel nochmal erscheinen möge. Er betet ja. Ach Herr, lass doch den Gottesmann noch einmal zu uns kommen. Er soll genau sagen, was wir mit dem Kind, das er uns angekündigt hat, machen sollen. Und als der Engel dann tatsächlich erscheint, wo er noch nicht so genau weiß, ob das einer ist, sagt Manoach ganz einfach zu ihm, wenn deine Ankündigung eingetroffen ist, wie sollen wir es dann mit dem Kind halten? Was darf es tun und was nicht? Ich sehe hier bei Manoach schon diese Grundschwierigkeit zu verstehen. Der Frau, auf die Manoach nicht so richtig hören wollte, ist wohl ein altes Phänomen, der sagt der Engel noch, dieser wird beginnen, die Israeliten von den Philistern zu befreien, von der Unterdrückung. Dem Manoach sagt er auf die Frage schon, was er machen soll, was er sich enthalten soll und so weiter, die Einzelheiten. Aber er wiederholt diese Formulierung hier nicht. Zumindest ist es nicht übersetzt. Und irgendwo will Manoach ja auch nur wissen, was darf er tun, was nicht. Und ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen, manchmal so ein bisschen doch fixiert auf das, was darf man tun, was darf man nicht tun. Und vergessen manchmal darüber hinaus zu sehen auf das, ja wozu sollen wir das denn tun? Und ich glaube, das macht jedem Menschen total Schwierigkeiten, wenn er einfach nur gesagt bekommt, was soll er tun und was nicht. Und ich erlebe Gott als den, der uns mitteilen will, was ist eigentlich das Ziel. Ich habe in meinen 25 Jahren mit Gott nie erlebt, dass es nur darum ging, das darfst du tun, das nicht. So wie man vielleicht einem ganz kleinen Kind versucht, erstmal den Rahmen zu stecken. Aber später, wenn das Kind größer wird, verstehen kann, dann ist es doch logisch, dass man auch als Eltern versucht, ihm mitzuteilen, wozu das Ganze, welchen Sinn, welches Ziel hat es denn? Und da sehen wir die Figur Simson gefangen eigentlich in diesem, was darf man tun, was darf man nicht tun und dem nicht so wirklich verstehen, was ist eigentlich der Plan? Was will Gott damit bezwecken? Also lösen wir uns von dem Asketen, der sagt, wow, ich habe mein Leben lang keinen Wein getrunken, ich habe kein Schermesser auf meinen Kopf gehabt, ich habe nichts Totes angefasst und jetzt bin ich rein. Ja, und wozu? Und versuchen immer rauszukriegen, was steckt dahinter? Simsons Biografie ist so, dass er im Grunde genommen eigentlich jedes dieser Vorgaben nach und nach gebrochen hat. Wenn man so in die Geschichte schaut, kann man feststellen, dass sie eines Tages sich auf den Weg machen. Und ich habe diese Stelle ja vorher vorgelesen, nachdem er sagt, er hat eine Philisterin gefunden, die ihm gefällt. Und das ist ein ganz exemplarischer Ausspruch. Diese gefällt mir nun einmal, diese ist die richtige in meinen Augen. Simson war ein Mensch, der so fasziniert und davon eingenommen war, was er da sah, von dieser Schönheit der Frau, dass er alles andere darunter stellte. Das war für ihn, was er sah, war das, was richtig war. Das gibt es heute immer noch. Menschen, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe, obwohl das schon weniger geworden ist. Aber diese Argumentation steckt so ein bisschen vielleicht dahinter. Mag sein, dass das die Triebfeder Simsons war. Auf jeden Fall sagt er seinen Eltern, ich möchte diese Frau aus dem Unterdrückervolk. Die Eltern sind damit nicht glücklich, aber merken, sie können ihn da nicht umstimmen. Und als sie sich auf den Weg machen, das ist die Geschichte in Kapitel 14, immer noch im Richterbuch, steht da, Simson machte sich mit seinen Eltern auf den Weg nach Timna. Als er an die Weinberge von Timna kam, bog er vom Weg ab. Interessanter Einschub. Bog er vom Weg ab, steht nämlich in den alten Überlieferungen nicht. Das haben sie hier zu besserem Verständnis einfach reingesetzt. Aber es bezeichnet genau das. Er bog vom Weg ab. Ist verrückt. Irgendwie Simson, der eigentlich einen klaren Auftrag hatte, schon vor seiner Geburt, schon bevor er überhaupt gebildet wurde, bog vom Weg ab. Und das zieht sich durch sein Leben. Er will haben, was er sieht, und er biegt vom Weg ab. Und da stand plötzlich ein brüllender Löwe vor ihm. Habe ich gedacht, Moment, vielleicht will der brüllende Löwe ihn ja irgendwie wieder zurückbringen vom falschen Weg. Wäre eine Möglichkeit. Aber was macht er? Das ist jetzt eigenartig, denn da steht, der Geist des Herrn nahm Besitz von Simson und er zerriss den Löwen mit bloßen Händen. Wie wenn man ein gebratenes Böckchen beim Mahl in Stücke reißt. Oder ein Hähnchen. Verrückt. Der Geist Gottes nimmt Besitz von Simson. Klar, sonst hätte er vielleicht diese Kraft nicht aufbringen können. Auch wenn er ein sehr extrem starker Mann war. Und das wird ja beschrieben auch. Er zerreißt den Löwen. Ich habe mir gedacht, eigentlich ist das so, als würde man eine Warnung zerreißen. Und später sieht man auch, dass es genau diesen Weg geht. Auffällig ist erstmal, er hat diese Kraft. Das heißt, wenn der Geist Gottes über ihn kommt, ist eigentlich kein Hindernis für diesen Menschen. Seinen Eltern erzählt er nichts davon. So, und dann macht er das mit der Frau klar. Und nach einiger Zeit ging er wieder nach Timna, um sie dann zur Frau zu nehmen. Es ist also etwas Zeit vergangen. Unterwegs bog er vom Weg ab, um nach dem toten Löwen zu sehen. In dem Kadaver hatte sich ein Bienenvolk eingenistet und es war auch schon Honig da. Er nahm den Honig heraus und aß im Weitergehen davon. Dann ging er zu seinen Eltern, gab ihnen ebenfalls, sagte ihnen aber nichts, dass der Honig im Kadaver des Löwen gefunden war. Klasse, ne? Nasir, halt dich von Totem fern. Was macht er? Nimmt aus einem toten Kadaver, aus dem Kadaver eines Löwen, Honig. Hat ihm auch gefallen. Es war nicht nur in seinen Augen recht, sondern auch in seinem Gaumen. Auffälligerweise gibt er zwar seinen Eltern davon, sagt ihnen aber nicht, wo es her ist. Wahrscheinlich hat er schon geahnt, dass das nicht so gut angekommen wäre. Also irgendwo hat er ja doch ein Gewissen, der Mann. Aber scheinbar geht alles gut. So, jetzt geht's weiter. Simsons Vater ging nach Timna, um den Ehevertrag abzuschließen, das war damals so. Simson veranstaltete ein Festgelage, wie es damals bei den jungen Leuten üblich war. Bumm. Nächste Falle. Ein Festgelage ohne Wein und Bier, also das kann ich mir ja schlecht vorstellen. Wie es bei den jungen Leuten üblich war. Gut, gab vielleicht kein Caipirinha oder so, aber es wird hoch hergegangen sein. So. Nächste Gebot eigentlich schon für die Tonne. Und es dauert nicht lange, dann kommt die nächste Katastrophe. Nämlich in seiner Laune oder in den langen Festtagen, was macht man? Man gibt sich Rätsel auf. Jetzt kommt dieses Rätsel, dass er den 30 Leuten dort, die mit ihm da feiern sollen, vielleicht haben die ihm auch zur Seite gestellt, um mal zu gucken, was das für einer ist, die Philister, einfach so macht. Aber das ist nicht nur ein Rätsel. Verschleiert fragt er, was vom Fresser kam Fraß, vom Starken kam Süßes, natürlich, was er mit dem Löwen erlebt hat. Das kann keiner wissen, weil er hat es niemandem gesagt, noch nicht mal seinen Eltern. Es wusste nur er allein. Sie konnten nicht darauf kommen, dass es ein toter Löwe war, in dem Honig war. Im Grunde ist es nicht nur ein Rätsel, sondern es ist eine Art Wette. Das erste beschriebene Wette auf der Welt. Ja? Und das Wesen einer Wette ist immer irgendwo anrüchig. Ist immer irgendwo, das hat nichts mit Gerechtigkeit oder Fairness zu tun. Was ist daran fair, wenn er ein Rätsel aufgibt, was niemand lösen können kann? Also es ist irgendwo auch nicht ganz toll, was er da tut, aber es ist irgendwo eine logische Konsequenz. Und die Leute versuchen, das Rätsel zu lösen, können es nicht und dann nehmen sie seine Braut in die Mangel. Drohen ihr an, dass sie verbrennen werden, samt der Familie, wenn sie nicht rauskriegt, wie die Lösung von dem Rätsel ist. Es ging um 30 Festgewänder. 30 Festgewänder sind nicht so ein Pappenstiel gewesen. Sagen wir mal wie 30 Bossanzüge oder geschneiderte Anzüge. Also so für jeden vielleicht 1000 Euro. Bitte? Armani. Ja, kenne ich nicht so. Kann sich jeder jetzt selber überlegen. Festgewänder waren kostbar, ja. Aber es ging eigentlich um Materielles. Und hier kommen jetzt die Philister so ganz auf Touren und da zeigt sich wieder der Charakter. Sie drohen an, wir werden dich verbrennen, wenn du nicht rauskriegst, wie die Lösung ist. Das macht der Frau natürlich total zu schaffen. Sie hat totalen Kummer, sie weint, sie wirft sich weinend an seinen Hals und sagt, du liebst mich nicht, ich bin dir zuwider, ne? Du hast meinen Landsleuten dieses Rätsel aufgegeben und hast mir nicht gesagt, was es bedeutet. Und dann sagt Simson, ich habe es nicht einmal meinen Eltern gesagt, warum sollte ich es dir sagen? Aber während der ganzen Festtage hing sie weinend an ihm. Schließlich am siebten Tag sagte er es ihr, weil sie ihm so zusetzte. Hier zeigt sich schon was, wo eigentlich Simson sehr, sehr aufmerksam hätte werden können. Das, was kein anderer schafft, schafft diese weinende Frau. Also er hat doch ein Herz, was ja erstmal auch gut ist. Zum Glück ja, aber im Grunde genommen verrät er sich hier. Er ist schon mit dem ersten Schritt eigentlich in der Grube drin, die er sich selber gegraben hat. Die Leute sagen natürlich dann, wie die Lösung ist. Und er muss zugeben, dass das richtig ist, sagt ihnen aber auch, hättet ihr nicht meine Frau erpresst, so in blumigen Worten, hättet ihr nicht mit meiner Kuh geflügt, sagt er, so hättet ihr mein Rätsel nie erraten. Er weiß schon, wie der Hintergrund ist und dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Jetzt geht er hin und erschlägt im Nachbarort 30 andere Philister, nimmt ihnen die Gewänder ab und zahlt damit seine Wettschulden. Okay. Kann man machen. Verblüffend nur, das scheint irgendwie unter den Philistern keine besondere Aufmerksamkeit zu erregen. Vielleicht reden die nicht miteinander, wer weiß. Aber es fängt ja nicht nur so an, es geht auch so weiter. Man kann jetzt sagen, vielleicht wollte Gott natürlich einen Konflikt schaffen, weil es gibt da eine Stelle, als er seine Eltern um dieses Mädchen bittet, da steht so, aber die Eltern wussten nicht, dass Gott schon so das im Plan hatte. Sicherlich sollte ein Konflikt geschaffen werden, mit dem der Kampf und diese Befreiung von den Philistern beginnt. Aber zu denken, das wäre alles so im Sinne Gottes gewesen, das wäre hier falsch. Wir müssen schon genau unterscheiden zwischen dem, was Gott vorhatte und dem, was Simson letztendlich aus seinem Leben machte. Wie geht es weiter? Das ist schnell erzählt. Wurst wieder Wurst. Die Frau wird einem dieser 30 Gesellen gegeben, weil der Vater denkt, Simson hätte jetzt die Schnauze voll. Und als Simson nach längerer Zeit wiederkommt mit so einem Geschenk, um die Braut dann zu sehen, ist er sehr erzürnt, dass der Vater sagt, ja, ich dachte, du wolltest sie nicht mehr, ich habe sie jetzt einem anderen gegeben und schwört Rache. So, und dann, das ist diese berühmte Geschichte, wo er dann Schakale oder Füchse fängt und die mit einer Fackel zusammenbindet und dann durch die Felder schickt. Das heißt, die Felder der Philister brennen ab und die Ölhaine wohl auch, das brannte wohl alles ganz gut. Und jetzt werden sie aufmerksam, jetzt schreien sie los, sagen, wer hat das getan? Ja, jetzt geht sie nämlich selbst an den Kragen oder an ihre Besitztümer. Und jetzt kriegen sie mit, dass es Simson war. Jetzt ist es plötzlich der Schwiegersohn von diesem Mann, von dieser Philisterin. Und was machen die Philister? Man staunt nur, sie verbrennen das Haus mitsamt der Frau und ihrem Vater. Krass, aber so war das. So, jetzt kommt Simson wieder aufs Spiel und sagt, so, wenn ihr so macht, dann lege ich jetzt auch los. Und dann geht er hin und erschlägt sie und zieht sie zurück. Und jetzt ist das ganze Philisterheer aufgerückt und kommt nach Juda. Und als die Judäer dann zu 3000 waren, sehen, wie die Philister ranrücken, kriegen sie schwer Angst. Die Philister sagen, klar, wir wollen nur Simson gefangen nehmen, ihm heimzahlen, was er uns angetan hat. Und jetzt rücken sie aus, wissen ja, wo er in der Höhle ist und sagen zu ihm, warum hast du uns in solch eine Gefahr gebracht? Du musstest doch wissen, dass die Philister die Herren im Lande sind. Nun sehen wir auch ein Stück, wie die Juden drauf waren. Die hatten das akzeptiert, das sind halt die Herren, die haben die Übermacht. Und sie haben auch keine Hoffnung, dass vielleicht sich das wenden könnte. Vielleicht haben sie auch noch nicht mitgekriegt, dass Simson eigentlich dazu da ist, um dieses zu ändern. Das ist nun ein immer wiederkehrendes Prinzip im Buch der Richter und ein sehr trauriges, dass letztendlich das Volk Gottes immer wieder Kompromisse mit dem Feind einging. Mit den Völkern, von denen Gott sagte, ihr sollt noch nichtmals mit denen Gemeinschaft haben. Weil das, was sie tun, sind Gräueltaten in Gottes Augen. Und wenn man so anschaut, was die für Riten teilweise hatten und wie die ihre Götter verehrt haben, mit welchen Opfern, dann ist das schon gruselig. Und man sieht ja nur so an einigen Stellen, wie sie handeln. Und da weiß man schon, das ist nicht so ganz prickelnd. Aber das Volk hat es akzeptiert, hat aufgegeben zu hoffen, dass sie vielleicht aus dieser Lage herauskommen und werfen jetzt Simson vor, dass er aufbegehrt gegen diese furchtbaren Philister. Das ist so ein merkwürdiges, aber scheinbar doch typisches Verhalten, was dann auftreten kann. Und er lässt dann zu und sagt, okay, dann liefert mich aus, aber tötet mich nicht. Das ist sehr merkwürdig, also so haben wir Simson bisher noch nicht erlebt, aber er geht drauf ein, wird ausgeliefert, nur halten die Fesseln so ungefähr von jetzt bis gleich. Als der Geist Gottes über ihn kommt, zerreißt er die, als wären es Bindfäden, schnappt sich einen Eselsknochen oder eine Kieferknochen von einem Esel und erschlägt 1000 Philister. Also es wird immer noch einer draufgelegt. Ja. Erst kleine Sachen, dann werden sie immer größer, erst dann werden 30 erschlagen, dann werden 1000 erschlagen. Und Simson verschafft sich auch Respekt vor seinem eigenen Volk. Weil jetzt merken sie, mit dem ist ja wirklich nicht zu spaßen. Und jetzt ist vielleicht das in den Köpfen der Leute angekommen. Hier ist ein Einzelkämpfer, der hat die Macht, den Feind zu besiegen. Gibt schon eine gewisse Parallele zu einem Einzelkämpfer, der es geschafft hat, den Feind vollständig zu besiegen. Unser Herr hat dafür keine Philister erschlagen, er hat ein Opfer gebracht. Aber das ist die Geschichte, die erst später stattfand. Simson, das ist auch wieder interessant, war nach diesem Kinnbacken-Massaker kurz vor dem Verdursten. Vielleicht hat er sich doch überanstrengt. Aber interessanterweise rief er deshalb zum Herrn, du hast mir, deinem Diener, diesen großen Sieg gegeben. Lass mich jetzt nicht vor Durst sterben und in die Hand dieser Unbeschnittenen fallen. Lese ich das erste Mal, dass er sich an Gott wendet. Und warum? Damit er was zu trinken kriegt. Also es ist schon sehr interessant, dass er jetzt an diesem Punkt zu Gott betet. Und noch interessanter ist, Gott antwortet ihm und lässt, das ist das Schöne, in der Mulde bei Lehi einen Spalt entstehen und es floss Wasser heraus. Als Simson davon trank, lebte er wieder auf, seine Kraft kehrte zurück. Die Quelle ist noch heute in Lehi zu finden. Weil Simson hier zum Herrn gerufen hat, nennt man sie Ruferquelle. Das ist sehr interessant. Also wir haben hier einen Mann Gottes, der übermenschliche Kräfte hat, der vom Geist des Herrn getrieben doch erstaunliche Dinge tut. Und doch, an dieser einen Stelle ruft er zu Gott und Gott antwortet. Es ist eine der ganz wenigen Stellen, wo etwas deutlich wird, wo es eigentlich hätte hingehen sollen. Weil bisher hat Simson eigentlich nie zu Gott gerufen. Er hat Gott nicht gefragt, ob das richtig ist mit dieser Frau, ob es richtig ist, diese Rache zu üben, ob es richtig ist, aus einem Kadaver zu essen, Wetten einzugehen, diese Wettschulden sehr zweifelhaft zu bezahlen. Niemals hat er nach Gott gefragt. Und so geht es weiter, dass er eigentlich das tut, was richtig ist in seinen Augen. Er geht danach zu einer Prostituierten, die gefällt ihm auch wunderbar, in ein anderes Dorf. Und zwar in Gaza. Man muss wissen, dass Gaza die Hochburg damals der Philister war. Das war im Grunde ja, das Zentrum des Feindes. Da geht er hin und vergnügt sich. Geht der Augenlust nach. Und die wollen ihn natürlich dann fangen, umstellen und schließen die Stadttore und denken, morgen früh kann er uns nicht entgehen und dann bringen wir ihn um. Er stand aber schon um Mitternacht auf, hatte genug, ging zum Stadttor, packte die beiden Torflügel und riss sie samt Pfosten und Riegel heraus. Dann nahm er sie auf den Schultern und trug sie bis auf den Berg gegenüber von Hebron. Können wir mal ein Bild sehen, das ist aus einer Anleitung für einen Kindergottesdienst, ganz schön. So stellt man sich das vor, so eine Art Herkules, wahnsinnige Kraft. Von Gaza bis zum Berg Hebron dürften es um die 60 Kilometer gewesen sein. Überschießende Kraft, weiß nicht wohin damit. Ob das sinnvoll ist, lasse ich jetzt mal so stehen. Aber wir sehen schon, er kann es nicht lassen. Er nimmt sich das oder versucht sich das zu nehmen, was ihm gefällt, was nach seiner eigenen Meinung und in seinen Augen richtig ist. Und das ist auch das Riesenproblem. Und so kommt es zum letzten seiner eigentlich traurigen Taten. Er verliebt sich in Delilah, ebenfalls wieder eine Frau, die bei den Philistern lebt. Ob sie selber Philisterin ist, ist nicht so ganz 100% sicher. Auf jeden Fall ist es eine Frau, die sich kaufen lässt. Wunderschön sicherlich, keine Frage. Und er ist unsterblich verliebt, fast unsterblich. Und wieder wiederholt sich genau dieses Prinzip. Eigentlich hatte er ja gemerkt, dass eine Frau, wenn sie weint oder lange genug dranbleibt, ihn am Ende dahin bringt, dass er verrät, was sein Geheimnis ist. Bei dem Rätsel war es so. Und hier ist es so, dass Delilah, natürlich angespornt durch die Philister, die sagen, jeder von uns gibt dir 1000 Silberstücke oder 1100. Und es waren viele Philisterfürsten, die da sich zusammengetan haben, also eine Riesenmenge Geld. Delilah fängt an zu bohren, auf ihn einzureden. Woher hast du deine Kraft? Und er weicht aus, sagt erst irgendwas, was ihm einfällt. Stricke, die noch nie benutzt wurden und so weiter und so fort. Irgendwann sagt er, ja, wenn man meine Haare flechten würde und an einen Webstuhl pinnen. Also es kommt schon immer näher. Ihm fallen schon auch gar nicht mehr so viele Sachen ein. Und das ist so wie so eine Schlinge, die sich immer mehr zuzieht. Und das Verblüffende ist ja, das muss ja über verschiedene Zeiträume gewesen sein, dass er irgendwo nicht begreift, dass er sich immer mehr in diese Gefahr bringt, dass diese Schlinge sich so zuzieht, dass er nicht mehr rauskommt. Am Ende, weil es ihn so genervt hat oder weil Delilah hartnäckig ist und natürlich mit dem Schlimmsten droht, du liebst mich ja gar nicht, sonst würdest du. Und dann sagt er ihr die Wahrheit. Und das ist eigentlich seine endliche Katastrophe. Sie weiß genau, dass das jetzt stimmt, nachdem er dreimal sie an der Nase herumgeführt hat, was ihm auch vorwirft, ganz geschickt. Und es kommt, wie es kommen musste. Sie lässt ihn einschlafen, vielleicht hat sie ihm noch einen schönen Wein gegeben und schert ihm sein Haar. Und mit diesem Moment, wir müssen mal überlegen, bis zu diesem Moment war Gottes Geist mit Simson. Er hat eine Menge gemacht, was Gott gar nicht wollte. Und Gott ist bei ihm geblieben. Gott steht zu ihm. Aber als das letzte Zeichen seiner Zugehörigkeit fällt, von 4, wenn man so will, ist es vorbei und der Geist Gottes ist nicht mehr da. Es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, könnte man meinen, ja, das Haar geschoren, ja oder nein. Im Vergleich zu dem anderen, wo man denkt, ja, Wein trinken, das ist vielleicht gefährlicher, mit Kadavern, das könnte brisant sein, ja, sich mit Prostituierten einzulassen und so weiter und so fort. Dem traut man mehr zu, aber es ist am Ende dieses eine noch verbliebene Zeichen, dieses eine Geheimnis, diese eine Verbindung zu Gott, die nun kaputt ist. Und sie schnappen ihn, er hat keine Kraft mehr, stechen ihm die Augen aus, legen ihn in Ketten und er darf mit einer Mühle Getreide mahlen. Das war so die Arbeit eigentlich der Mägde damals. Das war so noch die Demütigung obendrauf. Das ist ja immer sehr beliebt bei Menschen, dass sie andere demütigen wollen. Das ist ein ganz hässlicher Zug eigentlich, der sich aber auch heutzutage leider immer noch vielfach zeigt. Und wir sehen an diesem einen, dass seine Stärke, die er hat und die er behält, eigentlich bis zum Schluss, obwohl er in ganz vielen Dingen Gott nicht gehorcht und dem, was Gott eigentlich an guten Regeln mitgegeben hat, nicht nachkommt. Ich versuche es andersrum, was will ich damit sagen? Wir sehen daran, dass es nicht darauf ankommt, welche Stärke ich habe, dass es nicht darauf ankommt, was Gott mir für eine Kraft gibt, eine Begabung gibt, mit der ich Dinge tue, die in Gottes Sinn sind oder Dinge tun könnte, sondern dass es immer eine Beziehung auch sein soll zwischen uns und Gott. Und diese Beziehung hat Simson irgendwo nie wirklich begriffen und ausgelebt. Er hat nie begriffen, dass Gott letztendlich mit ihm natürlich diese Befreiung der Philister beginnen wollte, was er im Grunde genommen am Ende auch getan hat. Unabhängig davon, dass Simson an vielen Punkten gescheitert ist, hat Gott letztendlich sein Ziel verfolgt. Aber wir sehen auch, zu welchem Preis. Der Preis ist unendlich hoch. Das, was Simson vorher so geprägt hat, dass seine Augenlust, das, was er haben wollte, was in seinen Augen wertvoll und wichtig war, das wurde ihm letztendlich alles genommen und die Augen selber auch noch. Am Schluss ist er blind. Und er hat seine Kraft im Grunde genommen nicht dafür eingesetzt, dass das, was Gott eigentlich wollte, ausschließlich passiert und gut passiert, ohne dass er Schaden nimmt, sondern er hat viel Schaden genommen, ganz viel Schaden. Das heißt, der Preis war extrem hoch, den er bezahlen musste, damit am Ende Gottes Wille geschieht. Und nochmal umgekehrt zu der anfänglichen Frage nach der Askese oder dem Nazireer, wenn wir das nur als Belastung sehen oder nur als etwas, wo wir vielleicht meinen, da könnte man stolz drauf sein, weil man etwas nicht tut oder sich von etwas fernhält, dann haben wir noch nicht verstanden, was vielleicht dahinter stecken könnte. Wenn nämlich Gott mit uns einen Plan hat und die Aufgabe groß ist, dann lohnt es sich, in diese Askese einzusteigen. Dann lohnt es sich, von Dingen fernzubleiben. Dann ist es vielleicht sinnvoll, keinen Wein zu sich zu nehmen und kein berauschendes Getränk. Dann ist es sinnvoll, unabhängig der äußerlichen Zeichen wie, dass ich mein Haar nicht schere, dass ich gewisse Dinge einfach meide, weil ich plötzlich begreife, Gott hat ein Ziel, was dahinter steckt. Das Ziel ist niemals einfach nur Dinge vermeiden, obwohl sicherlich zu viel Wein auch nicht gerade gut ist. Aber Wein generell ist nicht schädlich. Und das ist mit vielen Dingen so. Grundsätzlich sind sie nicht schädlich, aber wir müssen einfach rausfinden, was in unserem Leben sind die Dinge, wovon Gott sagt, halt dich davon zurück. Du zahlst einen hohen Preis. Überlege. Es können wunderschöne Sachen sein. Leckere Sachen, herrliche Sachen, wunderbare aus der Schöpfung, wie auch immer. An sich nicht schlimm, aber wir müssen bereit sein. Ich finde schon, oder wir sollten, ich kann eigentlich nur einladen, dass wir bereit sind. Wir müssen nicht. Das stimmt schon. Wir sollten bereit sein, zu überlegen, ob wir darauf eingehen, um wirklich dem Ziel nachzukommen, Gottes Willen zu erfüllen. Und es gibt bestimmt bei uns Dinge, wo wir merken, das hält mich davon ab, das zu tun, was Gott eigentlich will. Ein Trost am Schluss. Das ist das Schöne an dieser, oder letztendlich doch wieder einigermaßen schön an der Geschichte. Da steht drin, und sein Haar wuchs wieder. Also Gott hat sich nicht zurückgezogen und gesagt, kannst du vergessen, ist vorbei. Sein Haar wuchs wieder. Und so wie das Haar wieder wuchs, nahm seine Kraft zu. Er spürte das. Sein Augenlicht hat er nicht mehr wiederbekommen. Seinen Lebensstil konnte er auch nicht mehr ausführen. Er war gefangen und geknechtet, aber seine Kraft kam wieder. Und der Abschluss ist, dass er sagt, als er merkt, dass diese Kraft kommt, Herr, gib mir noch einmal die Chance, dass ich jetzt deinen Willen tue, mit anderen Worten. Und lässt sich dann an diese Hauptsäulen von diesem Riesentempel, wo die Philister feiern führen und ihn natürlich auch verspotten wollen, und ihre Götter wohl verehren, der Gott Dragon, den sie da, ein komisches Wesen mit Menschenkopf und Fischleib, wo sie denken, der wäre der, der Simson überwunden hat. Und er reißt diese Säulen um, das ist das andere Bild, wo er letztendlich dann mit diesem Tempel über 3000 Philister begräbt und sich auch. Das heißt, in seinem Tod hat er dann letztendlich doch Gottes Auftrag erfüllt. Ich finde dieses Bild eigentlich besser, weil es zeigt eigentlich diesen gefallenen Helden, blind und eigentlich am Ende seines Lebens. Aber so weit muss es ja zum Glück nicht kommen. Und ich denke, wir können viel lernen aus dieser Geschichte und mitnehmen in unser Leben. Und wir haben einen starken Jahresspruch. Wir müssen nicht so stark sein wie Simson, denn Gott ist in den Schwachen mächtig. Amen.